Hilke und der Fluch der Weserwut. Ein Bremen-Abenteuer. 1. Irgendwann, lange vor unserer Zeit. Pirat Störtebeker war einer dieser Typen, deren lässiges Grinsen ganze Schiffe versenken und seinen Feinden die Knochen dabei locker mal auf links drehen konnte. Der Legende nach waren vor einigen Jahren bei einer Schlacht, die als Kampf der bärtigen Biester in die Logbücher einging, mehr Schiffe allein dadurch auseinandergebrochen, dass er ihnen sein schallendes Gelächter gegen den Bug klatschte, als es bunte Fische im Wasser gab. Seitdem wurde er als Doppelgänger des Teufels gehandelt, wenn man sich in den Kneipen dieser Welt Geschichten über seine Kämpfe und seinen feuerroten Bart erzählte, in dem angeblich die Seelen unzähliger Gegner gefangen waren. Gegner, deren Schiffe sogar noch unter Wasser lodernd in Flammen gestanden haben sollen, weil das Feuer sich nicht traute auszugehen, da es Störtebekers Zorn fürchtete. So ziemlich allen auf See kroch die Angst fast schon zu den Ohren raus, wenn sie bloß seinen Namen hörten. Kinder feierten ihn als das härteste Brett im Schuppen, und den Damen wurde ganz warm ums Herzchen, wenn sie von seinem legendären Bizeps schwärmten, der so breit wie 3 Kirchenglocken sein sollte und selbst Nonnen zum Kichern bringen konnte. Doch Störtebeker trug nicht nur ein Ego mit sich, das so groß war, dass man es selbst vom Mond aus sehen konnte, sondern auch einen Gürtel mit 4 legendären Pistolen, denen angeblich niemals die Kugeln ausgingen. Er nannte sie liebevoll seine Mädchen, und sie waren Störtebeker wichtiger als die Luft zum Atmen. Einmal habe er sogar vor Wut ganze 2 Wochen lang auf Sauerstoff verzichtet, nachdem ihm die Mädels hinterrücks im Schlaf geraubt worden waren. Erst nachdem er sie wiedergefunden hatte, zog er so viel Luft in seine rumgetränkten Lungen, dass der Dieb, der unmittelbar vor ihm stand, zu einem kleinen Häufchen Leder zusammenschrumpfte und die nächsten 10 Jahre von Störtebeker regelmäßig als Waschlappen für Körperstellen benutzt wurde, die wir besser nicht beschreiben sollten. Fortan war auf allen Meeren dieser Welt bekannt, dass Störtebeker aber auch wirklich jedem, der seinen Mädels zu nahe kam, die Nase nach innen stülpte. Lediglich sein treuester Begleiter, ein kleiner, rotzfrecher Kakadu namens Holtenbeen, der den Platz auf Störtebekers Schulter niemals verließ, durfte sie berühren. Holtenbeen, mit wildem Regenbogenmuster und einer großen Narbe, die sich quer über sein linkes Auge zog, war kein Vogel, sondern ein Ereignis. Seine Sprüche waren so scharf, dass er selbst Chilisuppe damit milchig überkochen lassen konnte und sein Humor so dreckig, dass es seinem Gegenüber den Glitzer aus der Krone sprengte. Gemeinsam waren sie ein unerschütterliches Team, ein Donnerschlag, der die Weltmeere erbeben ließ. Vor nichts und niemandem hatten sie Angst. Warum auch? Keiner konnte Störtebeker das Wasser reichen, nicht einmal der tiefste Ozean. Doch diesmal sah es gar nicht so gut für ihn aus. Die Weser war ein Schlachtfeld, wie man es nur selten gesehen hat. Überall schwammen zerfetzte Bootsteile durchs aufgewühlte Wasser, in den Mauern der Stadt lugten zahlreiche wertlose Löcher, wo eigentlich keine hingehörten, und es kroch ein dichter Nebel aus Angst, Schweiß und Schießpulver, wie ein dickbäuchiger, hungriger Drache nur knapp über der Wasseroberfläche durch diese traurige Szenerie, deren tatsächlichen Schaden man nur erahnen konnte. Und mitten in diesem Chaos wartete Störtebeker auf seine Hinrichtung, nachdem er mit seiner Mannschaft in einer tagelangen Schlacht gegen die tapferen Soldaten Bremens angetreten und letztendlich an ihnen gescheitert war. So jedenfalls machte es den Eindruck. Doch Störtebeker, dieser gewiefte Hund, der führte Wahnsinniges im Schilde. 2. Viele, nein, wirklich so einige hundert Jahre später. Herbstwetter, und zwar die Sorte von Sturm und Regen, die einen daran erinnert, dass es überall Abenteuer geben kann. Da kamen gerade genug klebrige Wolken mit weichem Laubwerk zusammen, dass es alles und jeden und ganz besonders die Daheimgebliebenen in gemütliche Stimmung versetzen konnte. Eine Stimmung, bei der man sich mit einem breiten Grinsen unter einer kuscheligen Decke versteckte, um die Sorgen des Alltags in einem riesigen Becher Kakao mit Schokosahne zu ertränken. Und genau das tat Hilke auch. Er saß in seinem kleinen Baumhaus, das immer wieder von den anliegenden Ästen, die im Sturm hin und her wippten, gestreichelt wurde, und schaute den Blättern beim Tanzen zu. Es war ein warmes, verträumtes Paradies aus Abenteuern und vielen spannenden Möglichkeiten. Zur Feier des Tages trug er einen kleinen Schnäuzer aus feinst geschlagener Milch und ein zufriedenes Lächeln, da er ein Sturmkind war und sein Herz bei solch einem Wetter immer doppelt so schnell pochte. »Ich glaube, der Herbst ist die Grenze zwischen Jetzt und Unendlichkeit«, dachte er und zog sich die Kuscheldecke noch ein Stück weiter unters Kinn. Dann nahm er wieder das geheimnisvolle Buch in die Hand, das ihm an diesem Tag jemand heimlich ins Baumhaus gelegt hatte. Es gab weder eine Notiz, einen Absender noch sonst eine Erklärung dazu, was genau er mit diesem wundersamen Geschenk anfangen sollte. Und egal, wie oft er es auch drehen und wenden würde, es fand sich einfach kein Hinweis darauf, von wem es stammte. Merkwürdig. Es war ein sehr altes Buch, das schon so einige Jahre runtergerissen haben musste, denn die Seiten rochen nach Geschichte, Tradition und Nordwind. Wobei Hilke gar nicht so genau wusste, was er damit überhaupt meinte. Jemand hatte es in speckiges Papier eingewickelt, das von einer wurstigen Kordel zusammengehalten wurde und es dann unter die Kuscheldecke geschoben, mit der es sich immer gemütlich machte, um in aufregenden Geschichten zu schmökern. Normalerweise waren dies Geschichten aus Büchern, die er sich ausgeliehen oder irgendwo gekauft hatte und nicht heimlich versteckt unter seiner Decke fand. Die Tatsache, dass jemand unbemerkt in sein Baumhaus eingestiegen war, es mit einem beißenden Geruch von süßlicher Verwesung gefüllt und das sonderbare Päckchen dort zurückgelassen hatte, wirkte allein schon sehr merkwürdig. Aber so wirklich gar nicht erklären konnte Hilke sich, warum das Buch keinen Titel hatte und nur zur Hälfte beschrieben war. Es bestand aus genau einem Kapitel und vielen darauf folgenden leeren Seiten. In Hilkes Leben gab es ja schon so einige unbeantwortete Fragen, aber mit diesem sonderbaren Geschenk kam gleich noch eine weitere, große, dazu. 3. Die See war knochig und schlecht gelaunt an diesem bedeutungsvollen Tag, als Pirat Störtebeker vor den Toren Bremens auf einer Planke des Schiffes seiner Gegner stand. Eingekesselt von allen Soldaten und Bewohnern der Stadt, den Möwen zuzwinkerte und entspannt an seiner Pulle rumlutschte, obwohl er kurz davor war, im Strom der Weser versenkt zu werden. Schlammig klatschte das Wasser gegen die morschen Holzplanken, aufgewühlt durch die tagelange Schlacht zwischen den Schiffen der Bremer Soldaten und den Piraten, die versucht hatten, die Stadt zu entern. Bis zum heutigen Tag spricht man bei diesem Hafenabschnitt von der Schlachte. Es gab viele Verluste auf beiden Seiten und jetzt, als der Kampf sein Ende gefunden hatte, lagen so einige, nein, sogar alle Schiffe der Störtebeker Crew und auch die Piraten selbst auf dem Grund der Weser begraben. Störtebeker war als einziger seiner Mannschaft übrig geblieben und stand nun am Rand der Planke des großen Konvoischiffes Wappen von Bremen, dessen wuchtige Kanonen einen üblen Riss in Störtebekers Schiff geschmettert und es im nassen Friedhof für immer geparkt hatten. Als die Soldaten das sinkende Schiff stürmten, um Störtebeker gefangen zu nehmen, war er gerade damit beschäftigt, die letzten Flaschen Rum in Sicherheit zu bringen. Sie zerrten ihn aus dem bisschen Rest Schiff, das noch übrig war, und stellten ihn auf die Planke der Wappen. Zwar durfte er seine Pullen behalten, aber die Soldaten fesselten ihn an den Füßen und beschwerten sie mit so einigen Gewichten. Und da war er nun. Gut ein Dutzend Schiffe. In manchen Kneipen behaupten einige sogar, dass es an die 100 gewesen sein sollen, aber ihr wisst ja, wie das so ist, wenn erstmal frisch gezapftes das Ruder übernimmt. Hatten ihn kreisrund eingekesselt und auf jedem Einzelnen standen viele wütende Soldaten, die ihre Gewehre auf ihn gerichtet hielten und gerne einmal den Finger stramm gezogen hätten. Ganze 999 Flinten zählte Störtebeker, der so gelassen blieb, wie es nur ging, und sich mehr auf den Alkohol in seiner Hand als auf die massiven Gewichte konzentrierte, die an seine Beine geknotet waren. »Ich hoffe, da ist noch ein bisschen was zum Rachen befeuchten bei euch an Bord. Ansonsten könnte es gut sein, dass meine Laune gleich ein paar Haken schlägt und dabei das ein oder andere Kinn trifft«, sagte Störtebeker und kratzte sich mit der Rumpflasche den strubbeligen Bart. »Piratenpack«, murmelte einer der Soldaten und zuckte nervös mit dem rechten Auge. »Vorsichtig damit, mein Freund«, sagte Störtebeker grinsend und nickte in Richtung der Flinte, deren Lauf zitternd auf ihn gerichtet war. »Die ist wie deine Ehefrau. Wenn die einmal losgeht, dann gibt es kein Zurück mehr. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Wenn es eine Sache gibt, die man nicht in Flammen setzen sollte, wenn man es nicht auch wirklich so meint, dann sind das Schießpulver und vernachlässigte Damen mit Ring am Finger oder Puder im Dekolleté. Einige Soldaten fingen an zu lachen.
Ruhe, verdammt! Wir sind hier nicht auf Kneipentour!
Schallte es plötzlich vom anderen Ende der Planke herüber. Und sofort kehrte eine wirklich bedrohliche Stille ein. Der Schießpulvernebel, der gerade eben noch lauernd in der Luft gestanden hatte, zog sich kriechend zurück und gab den Blick auf Kapitän Barke frei, den Kommandanten der Wappen. Barke kam mit langsamen, gezielten Schritten auf Störtebeker zu, um ihm einen wuchtigen Tod zu bereiten, unwissend, dass er damit ein Ereignis in Gang setzen würde, das viele Jahre später einen kleinen Jungen zu einem großen Helden machen sollte. 4. Hilke war ein Einzelgänger, wie er im Buche steht. In diesem nämlich. Ein zierlicher Knirps mit schüchterner Körperhaltung und strubbeligen Haaren, der meist anders fühlte, als es seine Mitmenschen von ihm verlangten. Oft verpackte er seinen schwarzen Wuschelkopf mit einer Baumwollmütze, wie sie Seefahrer oder Holzfäller tragen. Dabei musste es nicht einmal besonders kalt oder windig sein. Er trug sie eigentlich immer, weil sie ihm das Gefühl gab, sich dann ein wenig besser vor der Welt verstecken zu können. Eine Welt, in der er einfach keinen Platz finden wollte, was sich jedoch bald schon ändern würde. Aber das konnte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen. Er war voll und ganz in eine Geschichte vertieft, bei der Ruhm und Ruhe anscheinend nicht gemeinsam in einer Stadt wohnen konnten. Er schmatzte sich den Finger nass und blätterte weiter. 5. Störtebeker gab nicht viel auf das unkontrollierbare Äußere. Was kümmerte ihn der Sturm anderer Leute? Und er fuhr auch ganz gut damit. Es war dieses gewisse Maß an Arroganz, das ihm schon mehr als einmal den Kopf aus der Schlinge oder dem Maul irgendeines Seeungeheuers und auch oft aus den Krallen einer eifersüchtigen Bardame gezogen hatte. Störtebeker war auf den Meeren dieser Welt unterwegs. Er hatte dabei Orte entdeckt, die sich weit außerhalb dessen befinden, was existiert. Sonderbare Orte, wunderbare Orte, aber auch verdammt gefährliche. Auf der Insel der fleischfressenden Sandwürmer zum Beispiel, die so groß wie ein Haus werden konnten, hatte er fast den Löffel abgegeben, den er eigentlich längst schon beim bärtigen Mod, der immer nur alle paar Monde lang nachts auf einem Getreidefeld anzutreffen war, gegen eine Pulle rumgetauscht hatte. Er kämpfte gegen Schreiwandbiester, ein unangenehmes Viehzeugs, das ständig versuchte, einem die Augäpfel wegzukauen, Tiefseelöwen, die sein halbes Schiff samt Mannschaft innerhalb bloß eines einzelnen Herzschlags aufgefressen hatten, gegen das namenlose Biest, das ein Mensch war, der ein Biest war, eine komplizierte Geschichte, und gegen das 99-busige Ungetüm der Schwarzen Insel, die jetzt nicht unbedingt die unattraktivste Gegnerin, aber eine der gefährlichsten war und eine Zeit lang sogar mit Störtebeker verlobt gewesen war. Er kämpfte gegen Traumwesen, tatsächliche Ungeheuer, gegen Stürme, die seinen Namen riefen, gegen Götter und Dämonen und wirklich alles, was den normalen Verstand in tiefe Abgründe und noch tiefere Gräber gestürzt hätte. Wo auch immer Störtebeker sein Schiff anlegte, da erwachte die sagenhafte Bestie namens Ärger aus ihrem Winterschlaf und reckte und streckte sich, um ein Theater zu veranstalten, das beispiellos war und auch regelmäßig vollkommen übertrieben ausuferte. Und dennoch stand Störtebeker immer wieder stramm an Deck, denn er hatte bisher noch alle seine Gegner überlebt, mit Witz und Charme und wachem Verstand, aber oftmals auch mit genug Saft im Ellenbogen, wenn es darauf ankam, irgendwo einen Schlag zu pflanzen, der dem Gras die Farbe vom Halm schüttelte. Umso mehr schmunzelte er nun darüber, dass die Geschichtsschreiber dieser Welt sich bereits eifrig die Hände darüber rieben, erzählen zu können, dass ein dickbäuchiger, kleiner, unspektakulärer Mann namens Barke ihn zu Fall bringen würde. Aber Störtebeker war einer, der nicht viel gab auf das unkontrollierbare Äußere. »Na dann spitzt mal eure Bleistifte, denn da kommt noch so einiges.« 6. Mückenloch. Das war zwar nicht gerade die aufregendste Stadt der Welt, aber Hilke fühlte sich in dem kleinen Örtchen irgendwie gut aufgehoben, obwohl oder vielleicht sogar gerade weil dort relativ wenig passierte. In Mückenloch hatte man einfach seine Ruhe. Das Spannendste an dem kleinen, von Bergeshöhen eingekreisten Örtchen war die lange Zugangsstraße, auf der immer ganz erstaunlich viele überfahrene Eichhörnchen am Asphalt klebten. Einige der Jugendlichen, denen es dort manchmal ein wenig zu langweilig wurde, behaupteten sogar, dass Mückenloch derart unspektakulär sei, dass sich selbst schon die Nagetiere vor fahrende Autos werfen würden, weil sie die Einöde einfach nicht mehr aushielten. Aber Hilke war das blöde Geschwätz der anderen egal. Seit dem mysteriösen Verschwinden seiner Eltern vor ein paar Jahren lebte er dort nun glücklich bei seiner Tante, seinem Onkel und deren drei Töchtern. Und das Leben in Mückenloch war für Hilke eine rettende Boje in dem wütenden Sturm aus Fragen und Verzweiflung geworden, mit dem er zu kämpfen hatte. Da tobte so viel Chaos in seinem Kopf, dass er für jede Minute Ruhe sehr dankbar war, in der er sich zurückziehen und seinen geliebten Büchern widmen konnte, um in spannenden Abenteuern ein wenig Zerstreuung zu finden. Seine kleine Lesehöhle hoch oben in der Laubkrone eines Ahornbaumes stand im Garten direkt hinter dem großen Eigenheim, in dem sie nun zu sechst wohnten. Er mochte seine Tante sehr sogar, und auch ihren Mann und seine drei Cousinen hatte er ins Herz geschlossen, aber trotzdem kam er sich meist ein wenig fehl am Platz vor. Es gab nur selten kleine Streitereien und alles lief so harmonisch ab, wie es mit drei pubertierenden Mädchen eben möglich war. Und dennoch verspürte Hilke oft eine tiefe Melancholie, die ihn zu seinem Umfeld auf Abstand hielt. Er wurde von seiner Ersatzfamilie wirklich sehr liebevoll behandelt, aber trotzdem fühlte er sich wohler, wenn niemand um ihn herum war. In seinem Kopf schrien so viele Fragen nach Aufmerksamkeit, dass er sie nur dann ein wenig zur Ruhe bringen konnte, wenn er sich mit ein paar Büchern zurückzog. Und am besten klappte das eben in der Stille des kleinen Baumhauses, das sie für ihn gebaut hatten und zu dem sein Onkel manchmal, sehr oft, um ehrlich zu sein, ganz sehnsüchtig hochblickte, wenn seine Töchter wieder einmal einen ihrer Quasselanfälle bekamen, die sich über einige Stunden hinziehen konnten und vom nervigen Tippen und Klingeln ihrer Handys begleitet wurden. Sie saßen dabei meist alle zusammen im großen Wohnzimmer, wo sie viel Zeit miteinander verbrachten. Hilkes Onkel konzentrierte sich dann immer angestrengt und mit zusammengekniffenen Augen auf seine Sportübertragungen, während seine Frau mit ihren selbstgebastelten Kalendern beschäftigt war, die sie übers Internet verkaufte. Seine Cousinen hingegen, oh Mann, die feuerten währenddessen Geschichten über Jungs, Schminke und die neuesten Schulhofgerüchte in einer Geschwindigkeit durchs Wohnzimmer, dass es in der gesamten Wohnung so gut wie keine Vasen mehr gab. Erstaunlich war dabei, dass sie alle durcheinander redeten und gleichzeitig auch noch ihre Twitter-Feeds und Instagram-Accounts fütterten, aber scheinbar nicht aneinander vorbeiredeten. Als Außenstehender konnte man da schnell den Überblick verlieren und fragte sich, ob der eine überhaupt mitbekam, was die andere erzählte, aber irgendwie schien es zu funktionieren. In der Schule nannte man sie einfach nur die drei Schwestern, weil man sie kaum auseinanderhalten konnte, wenn sie einmal losschnatterten, was einem oftmals wie schnell aufeinander folgende große Wellen begrub und man plötzlich nicht mehr wusste, wo oben oder unten war. Hilke bekam davon sogar meist ganz üble Kopfschmerzen, was zusätzlich noch einer der Gründe war, weshalb er sich regelmäßig in sein Baumhaus zurückzog. Er saß dann, so wie auch an diesem Tag, der alles für immer verändern würde, unmittelbar am Fenster, von dem aus er direkt ins Wohnzimmer schauen und beobachten konnte, wie sich die Münder seiner Cousinen in einem Tempo bewegten, das fast schon unwirklich aussah. Aber heute, da hatte er keine Zeit, sich darauf zu konzentrieren, denn all seine Aufmerksamkeit war einem geheimnisvollen Buch gewidmet, in dem es um einen Piraten namens Störtebeker ging, der gefesselt auf einer Planke stand und gleich eine ungesunde Ladung voll Schrot in die zerfledderte Uniform gewuchtet bekommen sollte. Fortsetzung folgt.